Ganz spannender Sonntag heute. Und es wird heute weiter geglaubt. Das finde ich einen ganz schönen Ausdruck. Es geht gemeinsam weiter. Glaube heißt irgendwie immer unterwegs zu sein und nicht stehen zu bleiben. Heute geht es auch weiter mit unserer kleinen Reihe über Jona. Letzte Woche haben wir schon einiges gehört. Es ging letzte Woche um Jona, um Gott und das Wort. Und wir haben letzte Woche gehört, wie das Wort des Herrn zu Jona kam. Ganz direkt, unverschnörkelt, ganz leicht zu verstehen. Aber auch, wie Jona vor diesem Wort weglief. Wie er es nicht hören wollte. Soweit es irgendwie ging, lief er weg. Ein Prophet Gottes, der vor Gott davonrennt. Und wir hörten von einem Sturm, den Gott Jona hinterher schickte. Nicht um ihn zu bestrafen, sondern ihm endlich wieder nahe zu kommen. Gott brauchte irgendwie einen großen Sturm, um endlich wieder zu Jona durchzudringen. Wir haben gehört, wie Gott Jona in seine Obhut genommen hat, als in Jonas Wellen über ihm die Wellen sprichwörtlich zusammengeschlagen sind. Wie Gott ihm Ruhe gegeben hat, als dieser riesige Fisch kam und Jona verschlang. Und wir hörten davon, wie Jona dort im Fisch endlich auch Ruhe fand. Und außer der Ruhe endlich wieder das Du zu Gott, das ihm vorher nicht über die Lippen gekommen war. Und jetzt dort in der Ruhe, in diesem Fisch, dort konnte Jona wieder aus tiefstem Herzen zu Gott beten. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. So beginnt Jona sein Gebet. Und obwohl er immer noch im Dunkeln saß und keine Ahnung hatte, wie diese ganze Geschichte mit ihm und Gott ausgehen würde, fängt Jona dort im Dunkeln an zu danken. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Hilfe findet sich beim Herrn. Das finde ich ganz spannend, dass er eben danken kann, weil er weiß, Gott wird es irgendwie mit ihm zu Ende bringen, auch wenn er nicht weiß, wie es ausschaut. Das Buch Jona ist eine Erzählung, die uns einen Spiegel vorhält. In Jona können wir uns ein Stück wiederfinden. Manchmal widerspenstig, flatterhaft und nicht einverstanden oder überfordert mit den Dingen, die uns das Leben so schwer machen oder so schickt. Das Buch Jona erzählt uns aber auch davon, wie Gott uns nachgeht. Uns vielleicht eine Rettungskapsel schickt, wenn wir sie brauchen oder wenn das Leben einfach irgendwie über uns zusammenschlägt. Und es macht uns Mut, Gott zu danken, auch wenn noch nicht klar ist, wie es ausgeht. Denn danken können wir immer, weil Gott uns nicht alleine lässt und uns an unser Ziel bringt, irgendwie auf Gottes Arten und Weise. Und jetzt geht es weiter. Es geht auch heute um Jona, um Gott und das Wort. Und ich lese uns das dritte Kapitel, die nächste Episode aus dieser Geschichte zwischen Jona und Gott. Ihr dürft gerne mitlesen, das dritte Kapitel vom Buch Jona. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Entschuldigung, Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss, vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive. Alles auf Anfang. Der zweite Teil der Erzählung beginnt genau wie der erste. Gott spricht wieder zu Jona. Die Worte sind nahezu identisch. Spannend ist, was wir hier jetzt nicht lesen. Wir lesen den Auftrag Gottes an Jona, aber es gibt kein ermahnendes "So, aber jetzt, Jona. Jetzt haben wir unsere Lektion gelernt, oder?" Es gibt kein "Und jetzt reiß dich mal zusammen, oder?" Es gibt nur ein "Auf, geh nach Ninive." Es gibt einfach wieder diesen Auftrag Gottes. Keine Vorhaltungen. Gott hat ein Ziel und das verfolgt er hartnäckig und er möchte Jona dazu gebrauchen. Und diesmal macht sich Jona auf den Weg und er erreicht Ninive, eine riesige Stadt, einer der absoluten Weltmetropolen seiner Zeit, Hauptstadt Assyriens. Um Jona zu verstehen, warum er so ungern und so widerwillig nur nach Ninive will, muss man das wissen. Assyrien war für einen frommen Juden nichts Positives. Mit dem Namen Assyrien verband er Gewalt, Abgötterei, all das, wofür Gott und der Glaube der Juden eben nicht stand. Ständig drohte militärische Gefahr aus Assyrien. Juden lebten unter der Vorherrschaft dieser und anderer Mächte und die Vielgötterei und die Brutalität dort waren in Israel bekannt. Das konnte kein Volk sein, das die Gnade Gottes irgendwie verdient hätte. Ganz im Gegenteil, wenn irgendjemand das gerechte Urteil, die gerechte Strafe Gottes verdient hätte, dann auf jeden Fall Ninive. So läuft Jona in diese Stadt hinein. Und die Worte, die Jona für Ninive übrig hat, sind sehr überschaubar. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Mehr ist es nicht. Im Hebräischen sind es ganze 5 Wörter, die Jona übrig hat für Ninive. Es gibt keine Erklärung, warum das passieren soll. Es gibt keine Begründung, es gibt keine Anweisung, was die Einwohner von Ninive vielleicht anders tun könnten. Es gibt keine Erklärung davon, welcher Gott das denn jetzt nun ist, der dieses Gericht Gottes oder der dieses Gericht schickt. Es gibt nur 5 Worte. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Das ist das, was man von einem Mann Gottes so als erstes hören möchte. Gleich mal so eine Botschaft, die dir ankündigt, es geht dem Ende entgegen. Keine Anweisung von Jona, was jetzt eigentlich genau Sache ist. Aber dann passiert etwas. Genau wie nach dem knappen Bekenntnis von Jona auf dem Schiff im ersten Kapitel, so sehen auch hier die Menschen hinter den Worten von Jona Gott selbst. Und es passiert das Wunder. Jona erntet kein spöttisches Gelächter. Er wird nicht von einem zornigen Mob vertrieben, er wird auch nicht als frommer Spinner abgetan. Mit dieser knappen Ankündigung trifft Jona etwas in den Menschen von Ninive. Das Wort Gottes setzt auch hier die Menschen in Bewegung. Und die ganze Stadt wirft sich in Sack und Asche, wie man so schön sagt. Buße, Fasten, vom Kleinsten bis zum Größten. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren, so die Anweisung des Königs. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und die Elberfelder Übersetzung sagt jetzt, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Die Menschen wussten nicht einmal, zu welchem Gott sie da schreien. Das hat ihnen Jona nicht verraten. Sie hatten kein Bild von dem, was Gott in der Vergangenheit bereits getan hat. Sie hatten keine Ahnung von der Geschichte Gottes mit Israel. Sie kannten weder die 10 Gebote noch einen der großen Propheten oder die Psalmen. Sie waren allerdings einsichtig genug, um zu sehen, dass ihr Leben irgendwie nicht in Ordnung war. Dass sie nicht lebten, wie man es vielleicht tun sollte oder könnte, dass sie Umkehr nötig hatten und es definitiv nicht so weitergehen durfte wie bisher. Und die Menschen von Ninive waren dabei wohl aufrichtig, denn Gott ließ sich umstimmen. Menschen, von denen man es nie erwartet hätte, sie schreien plötzlich zu Gott und erweichen das Herz Gottes. Und siehe da, Gott ist auch mit diesen Menschen. Mit diesen Menschen, bei denen der fromme Jona dachte, mit allen Menschen soll er sein, nur nicht mit diesen. Wir würden heute womöglich von Erweckung sprechen. Menschen kehren um, in Massen. Beten. Es ist fast wie bei der Pfingstpredigt des Petrus in Jerusalem, fast wie bei Billy Graham zu seinen besten Tagen. Die Menschen kehren um. Und jetzt kommt das vierte Kapitel. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm, der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf dem Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein, als weiterleben. Das zweite Mal schon. Also das ist ein... Gut, Gott aber fragte Jona, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete, ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr, die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Es geht immer noch um Jona, um Gott und um das Wort. Man hätte meinen können, dass Jona sich gefreut hätte. Nicht jedem Propheten war es vergönnt, so eine Reaktion auf die Worte zu erleben, die dort gesprochen wurden. Selbst in Israel nicht, bei denen also, die Gott kannten. Die meisten Propheten wurden von denen, die die Worte hörten, in die Wüste gejagt. Und Jona spricht 5 widerwillige Worte und die Menschen kehren um, werfen sich in Sack und Asche und tun Buße. Und Jona ist wütend, schäumt geradezu, zornig ist er. Man möchte kaum glauben, was man hier liest. Gott ist Jona schlicht zu gnädig. Den gerechten und richtenden Gott hatte sich Jona gewünscht. Am besten mit Hagel und Feuer und Donner über Ninive. Und was macht Gott? Das hat er sich nicht gewünscht. Gott ist hier zu barmherzig. Die gute Nachricht, Bibel überschreibt diesen Absatz übrigens mit Gottes Menschenliebe geht seinem Erwählten zu weit. Man möchte schmunzeln über diesen Jona. Man kann ihn kaum für voll nehmen. So viel Selbstsucht, so viel Unverständnis. Und wir erfahren hier auch den Grund, warum Jona nicht nach Ninive wollte. Nicht, weil er Angst hatte. Nicht, weil er sich vor der Reaktion der Menschen in Ninive fürchtete, weil er Angst hatte, Gottes Wort zu den Menschen zu bringen, sondern Jona ist nicht nach Ninive gegangen, weil er wusste, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Gerade sitzt er noch im Bauch des Fisches und spricht ein Gebet, das die Herzen bis heute berührt, das bis heute in den Synagogen gelesen wird. spricht davon, wie Gott Rettung schenkt, ein Leben aus dem Abgrund zieht und dem Haltlosen Halt gibt, hat am eigenen Leib erfahren, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt und eine neue Chance gewährt. Und jetzt ist er zornig, weil Gott auch anderen Menschen seine Barmherzigkeit gewährt. Menschen, von denen Jona denkt, dass sie sie nicht verdient hätten. Er ist sauer, weil Gott auch anderen Menschen seine Barmherzigkeit gewährt, weil er auch andere Menschen aus dem Abgrund ziehen möchte. Das wäre uns ja nie passiert. Und dennoch berichtet die Bibel genau davon. Erinnert ihr euch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Der Bruder des verlorenen Sohnes sieht das ganze Spektakel. Die Freude des Vaters, das Fest, das gefeiert wird, die Geschenke, die überreicht werden. Und er steht daneben und kann sich nicht freuen. Gerecht ist das doch nicht gewesen. Auch in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn sprengt Gott die Vorstellung, die wir von seinem Handeln haben. Christen rufen heute auch gerne die Gerechtigkeit Gottes ins Gedächtnis, die strafende Gerechtigkeit Gottes, die den Menschen schon gibt, was sie verdienen. Gegenüber Menschen rufen sie diese Gerechtigkeit gerne ins Gedächtnis, die offensichtlich Unrecht begangen haben, die sichtbare Sünder oder Sünderinnen sind. Heute rufen fromme Menschen gern diese Gerechtigkeit Gottes über Menschen aus und vergessen dabei, dass Gott reich an Gnade und Barmherzigkeit ist, unendlich geduldig und voller Güte. Gott fragt Jona: Hast du recht, dass du so zornig bist? In dieser Geschichte von Jona stecken so viele Details irgendwie drin, über die es sich mal lohnt, wirklich nachzudenken. Diese Passage mit der Rizinuspflanze. Wieder zeigt Gott Jona, dass er ihm unverdient Gnade schenkt. Er lässt diese Pflanze aufgehen, damit Jona sich freuen kann. Und Jona, anstatt irgendwie jetzt Danke und er geht davon aus, dass er ein Recht auf diese Rizinuspflanze hat, auf diesen Schatten, und hadert und schimpft mit Gott, als diese Pflanze wieder kaputt geht. Wieder bekommt er selbst unverdiente Gnade, während er da sitzt und wartet, was mit den Menschen in Ninive passiert. Und er wartet nicht darauf, dass irgendwie die große Umkehr passiert, sondern er freut sich schon auf den Meteor, der vom Himmel fällt, um Ninive kaputt zu machen. Unverdiente Gnade für mich selbst, ja. Aber doch nicht für diese sündigen Menschen. Jona hadert weiter mit Gott, wird bockig, weil ihm die Gnade entzogen wird, von der er ausgeht, dass er sie ja so verdient hat. Was macht Jona hier? Er stellt sich selbst ins Abseits. Um ihn herum ist Gott am Handeln. Die Menschen in Ninive laufen auf den Straßen, suchen nach jemandem, der ihnen vielleicht erklären kann, wie dieser Gott aussieht. Sie beten zu Gott um Vergebung. Und Jona stellt sich ins Abseits. Gott ist dort am Handeln. Und Jona, anstatt der Mann Gottes zu sein, der jetzt dort ist und den Menschen erklärt, wie Gott denn ist, sitzt da oben auf dem Berg und schaut runter und ist zornig, sieht sich im Recht und ist sauer auf Gott, weil der so barmherzig ist. Wach auf, Jona, möchte man rufen. Wach auf, sieh hin, mach mit, freu dich, werde doch Teil von dem, was Gott da am Tun ist. Werde Teil dessen, was da passiert. Gott redet mit Jona und er endet mit der Frage: Sollte es mir da nicht leid tun um diese Menschen? Mit einer offenen Frage endet die Geschichte von Jona. Dabei ist die Antwort ja schon längst gegeben. Gott sagt: Mich reuen die Menschen, ich will sie nicht ins Unglück stürzen. Es tut Gott leid, wenn Menschen leiden. Wir hatten letzte Woche diese Frage am Anfang des Gottesdienstes. Es tut Gott leid, wenn Menschen leiden. Darum gibt er Ninive diese Chance. Darum hat er Jona nicht ertrinken lassen. Darum gibt er jedem von uns immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen, wenn wir uns mal verirrt haben. Und wenn ich mal wieder denke, die anderen hätten schon mal einen ordentlichen Dämpfer verdient, da müsste jetzt mal die Gerechtigkeit Gottes so richtig reinhauen, dann merke ich, hoppla, da sitze ich ja plötzlich neben Jona unterm Rizinus und sollte vielleicht gut überlegen, ob ich Gott seine Barmherzigkeit wirklich zum Vorwurf machen möchte, die er immer wieder übt. Mit mir und mit den Menschen um mich herum. Heute Morgen, als ich nochmal so durch diese Predigt durchgegangen bin, habe ich gedacht, das ist vielleicht der spannendste Teil dieser Predigt oder für uns als Gemeinde der herausforderndste. Gott ist am Handeln, irgendwo, unter Menschen, die wir vielleicht nicht angucken mögen. Die Frage ist, stellen wir uns abseits oder machen wir mit? Und machen mit bei dem Handeln Gottes in dieser Welt. Vielleicht sieht das ganz anders aus, als wir es uns vorstellen. Vielleicht sprengt es unsere Vorstellungskraft. Aber komischerweise ist Gott da am Handeln, wo Jona es nicht erwartet. Und vielleicht ist er hier im Heiligenhaus irgendwo dort am Arbeiten, wo wir es nicht erwarten und uns nicht wagen hinzugehen. Ich schließe mit zwei Versen aus dem 145. Psalm. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Der Herr ist gut zu allen. Er erbarmt sich über alle seine Geschöpfe. Amen.
Vielen Dank, Tobi. Ich finde ja den Jona so irgendwie sympathisch in seiner ganzen Beklopptheit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt vorhin gedacht, spontan, das ist wie wenn man irgendwie so einen spannenden Film guckt, der so ganz verteilt ist in Gut und Böse. Und am Ende kommen die Bösen davon und werden irgendwie, nachdem man den ganzen Hass in diesem Film auf sie aufgebaut hat, werden dann am Ende sie in Ehren entlassen sozusagen. Es ist die Suche nach... Sie haben es verdient, so, ne? Und da schlägt so dieses, weiß ich auch nicht, dieses menschliche Urteilen so durch. Und ich glaube, jeder von uns kann da, glaube ich, ein Liedchen von singen, dass uns das nicht ganz fern ist. Also ich jedenfalls finde den Jona großartig und Gott, also völlig bekloppt, aber großartig. Und finde das wirklich grandios, wie Gott mit Jona unterwegs ist.